Hallo und schönen guten Morgen. Heute ist Mittwoch, der 19. Mai. Und heute geht's schon um Pfingsten. Apostelgeschichte 2, 1 bis 13. Ich werde aus der Basisbibel lesen. Und dort wird uns erzählt, was Pfingsten bedeutet. Und das tut der Verfasser absolut genial. Denn er erzählt in Szenen, wie in einem Film. Dabei objektiviert er. Das heißt, er betont die Sichtbarkeit von geistlichen Ereignissen. Ein Beispiel vorher. Während bei der Taufe Jesu der Markus den Geist wie eine Taube beschreibt, erzählt der Lukas, der Geist kam in Gestalt einer Taube. Das ist verobjektiviert. Und dieser Stil, der prägt auch die Pfingsterzählung. Also, hinein in den Text, Vers 1. Als das Pfingstfest kam, waren wieder alle zusammen, die zu Jesus gehörten. Da hake ich schon mal ein. Denn bevor wir das erste Mal Pfingsten feiern, erzählt uns der Verfasser, dass das Pfingstfest gekommen war. Ja, wie geht das denn? Hat man denn schon vor Pfingsten gefeiert? Ja. Denn hier geht es um das jüdische Wochenfest, das 50 Tage nach dem Pessachfest gefeiert wird. Und das griechische Wort Pentekoste, Pfingsten, meint einfach 50. Also die 50 hat man schon immer nach dem Pessach gefeiert. Deswegen könnte man auch so übersetzen: Als der 50. Tag, der Tag des Wochenfestes, gekommen war, waren sie alle beisammen. Dies Fest, das Wochenfest, hat zunächst den Schwerpunkt Erntedank. Und dann wurde auch der Bundesschluss gefeiert, der den Adonai mit Israel geschlossen hat. Die Synagoge wird geschmückt und verwandelt sich in den Sinai. Und man feiert die Gabe der 10 Worte, der Tora. Das wird hier gefeiert. Und das feiert auch die Jesus-Gemeinschaft? Na klar. Das sind doch alles Juden. Die feiern erst recht, denn Adonai hat den Bund mit seinem Volk erneuert. Deswegen sind alle zusammen. Und das klingt schon so ein bisschen wie Gottesdienst, genau. Wer sind alle? Na, vielleicht etwa die 120. Aber das war ja gar keine abgezählte Gruppe. Also, wie viele da waren, das weiß man nicht. Aber es waren alle. Alle, die da waren, waren da. Und jetzt erleben wir eine erzählerische Sternstunde. Plötzlich kam vom Himmel her ein Rauschen, wie von einem starken Wind. Das Rauschen erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich aufhielten. Dann erschien ihnen etwas wie züngelnde Flammen. Die verteilten sich und ließen sich auf jedem einzelnen von ihnen nieder. Alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Sie begannen in fremden Sprachen zu reden, ganz so, wie der Geist es ihnen eingab. Nach der Zeitangabe erfahren wir jetzt von einer Audition. Man hört etwas. Und dann von einer Vision. Es gibt was zu sehen. Und dann wird uns beides gedeutet. Klasse! Also, die Audition wird verobjektiviert geschildert. Großes Kino. Wir haben sofort Bilder im Kopf. Ein starker Wind fegt vom Himmel. Damit wird klar, das ist ein Gotteswind. Der Geist, die Geistkraft. Solche Sturmerlebnisse gehören zu den Begleiterscheinungen, wenn Gott sich zeigt. Gerade auf dem Sinai. Da hat es bei der Gabe der 10 Gebote kräftig gestürmt und geblitzt. Und so stürmt es jetzt auch irgendwie geistlich, in diesem Gehöft in Jerusalem, wo sich die Jesus-Gemeinschaft versammelt hat. Und sie sehen Feuerflammen, die verteilen sich. Und schließlich ist auf jedem eine. Das haben wir alle schon auf Bildern gesehen. Da möchte ich nicht für den Brandschutz zuständig gewesen sein. Zum Glück gab es da auch noch keine Rauchmelder. Und war das eigentlich heiß über den Leuten? Weil die Feuerflammen waren doch aus Feuer, oder? Ich sag ja, das ist verobjektivierte Erzählung. Was für ein Bild. Der Wind, angedeutet mit ein paar wilden Strichen und Bögen, und dann die Feuerflammen auf den einzelnen Personen. Ja, so habe ich Bilder vor mir. Auch das Motiv Feuer gehört zu den Begleiterscheinungen, wenn Gott sich zeigt, auch am Sinai. Die Beschreibungen zeigen deutlich, hier hat man es mit Gott zu tun. Hier geht es nicht um natürliche oder außergewöhnliche Phänomene. Das sind Zeichen, Hinweiszeichen, und sie weisen auf Gott hin. Und wenn Gott sich zeigt, dann kann man das nur zeichenhaft beschreiben. Bruchstückhaft, das kann man nicht fotografieren. Und jetzt wird uns gedeutet, was diese Zeichen bedeuten. Wind und Geist gehen Hand in Hand, ein und dasselbe Wort, und über jeder Person eine Feuerzunge. Das heißt, alle wurden mit dem Feuer des Geistes berührt, nicht nur die 12. Das leuchtet ein. Die Hinweiszeichen sind verständlich und auch die Folge liegt auf der Hand. Die Feuerzungen deuten es an. Alle sind mit dem Geist erfüllt und alle fangen an zu sprechen. Alle, ohne Ausnahme. Amtsträger werden nicht bevorzugt. Nee, es gibt keine Zweiklassengesellschaft. Geistbegabung für alle. Genial. Alle reden vom Geist inspiriert. Nicht in Aramäisch, nein, das wäre doch nichts Besonderes. Nein, in fremden Sprachen, wie der Geist das eingibt. Das Reden in Fremdsprachen, die man nicht gelernt hat, das nennt man Xenolalie. Das geistgewirkte Reden in irgendwelchen Sprachen, wobei man die weder erlernt hat noch kennt, das nennt man Glossolalie. Zu Deutsch Zungenrede oder besser Sprachenrede oder Sprachengebet. Da gibt es menschliche Sprachen und auch Engelsprachen und noch viele andere Sprachen und Ausdrucksformen. Ein spannendes Phänomen. Und nun zeigt sich unser Verfasser als absolut geschickter Erzähler. Er blendet zurück, wie in einem Film. Vers 5. In Jerusalem lebten auch fromme Juden aus aller Welt, die sich hier niedergelassen hatten. Neue Situation durch neue Perspektive. In Jerusalem leben viele gottesfürchtige Juden, Gottesfreunde. Das überrascht mich jetzt nicht, aber uns wird gesagt, dass sie aus der ganzen Welt kamen. Aha. Das waren also Juden aus dem Exil, aus der Diaspora, auch Proselyten. Die haben sich, wahrscheinlich weil sie es sich leisten konnten, in Jerusalem angesiedelt, wohl aus religiösen Gründen, um dort vielleicht ihren Lebensabend zu verbringen. Ach ja, der kommt ja irgendwann. Schön, wenn man den so planen kann. Und Festpilger waren sicher auch darunter. Wir feiern ja das Wochenfest. Alle erscheinen jetzt auf der Bildfläche, Vers 6. Als das Rauschen einsetzte, strömten sie zusammen. Sie waren verstört, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Erstaunt und verwundert, sagten sie, sind das nicht alles Leute aus Galiläa, die hier reden? Einmal ist es der gewaltige Wind, der wohl die Menschen angelockt hat. Aber das ist kein Naturphänomen. Das Göttliche fasziniert und flößt auch Furcht ein. Die ganze Palette an Reaktionen. Das Sonderbare? Sie hören jeder die eigene Sprache. Und das klingt so, als würde das Fremdsprachenwunder zu einem Hörwunder werden. Denn alle reden ja durcheinander und jeder versteht trotzdem seine Muttersprache. Faszinierend. Und auffallend, da sprechen Menschen aus Galiläa viele Fremdsprachen. Das sagen die Diaspora-Juden, das ist wörtliche Rede. Ja, woher wissen die das denn? Haben die selbst bei den Fremdsprachen, die reden, und bei dem Hörwunder immer noch einen galiläischen Akzent erkannt? Eigentlich weiß nur der liebe Verfasser, dass die meisten aus Galiläa sind. Wie spannend ist das denn? Auf einmal verändert sich die Erzählperspektive. Jetzt redet nicht mehr der Verfasser, sondern die Jerusalemer. Vers 8. Wie kommt es, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Wir kommen aus Persien, Medien und Elam. Wir stammen aus Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, aus Pontus und der Provinz Asia, aus Phrygien und Pamphylien, aus Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen, ja sogar aus Rom sind Besucher hier. Und sie erzählen uns, woher sie ursprünglich stammen. Was für eine geniale schriftstellerische Leistung. Die Herkunftsliste als Wir-Liste spiegelt fast alle bekannten Völker wider. Dabei wechseln Völkernamen mit Ländernamen ab, immer schön in Dreierschritten. Aber das will ich nicht weiter vertiefen, nur so viel deutlich machen. Der Verfasser, der hat's sprachlich, erzählerisch wirklich richtig drauf. Vers 11. Wir sind Juden von Geburt an, aber auch Fremde, die zum jüdischen Glauben übergetreten sind. Auch Kreter und Araber sind dabei. Wir alle hören diese Leute in unseren eigenen Sprachen erzählen, was Gott Großes getan hat. Erstaunt und ratlos sagte einer zum anderen, was hat das wohl zu bedeuten? Wieder andere spotteten. Die haben zu viel süßen Wein getrunken. Wir belauschen weiter die Jerusalemer Juden, die das Fremdsprachen- und Hörwunder miterlebt haben. Sie können das Erlebte nicht deuten. Es kommt zu vereinzeltem Spott. Es scheinen also auch humorvolle Gottesfürchtige dabei gewesen zu sein. Die scheuen sich nicht, andere Juden bei einem religiösen Fest als betrunken zu beschreiben. Ich finde, das hat was. Der Text legt es nahe, dass man die Gabe der Glossolalie, das Sprachengebet, bei einer besonders enthusiastischen oder sogar ekstatischen Ausübung mit dem Lallen von Besoffenen vergleichen kann. Naja, vergleichen kann man vieles miteinander. Nach meinen Erfahrungen ist das Charisma-Sprachengebet kein besoffenes Lallen, sondern ein kontrolliertes Sprechen. Aber natürlich, je nach Temperament und Kultur geht es dabei mal ruhiger zu und mal drunter und drüber. Und wenn wir dann noch bedenken, dass die menschliche Sprache viele Ausdrucksformen kennt, wenn du so willst, die Sprache des Weinens, Schluchzens und auch Schreiens, dann kann es schon so richtig abgehen. Und daher hat Paulus auch den Korinthern geschrieben, wie man mit dem Ganzen umgehen soll. Wichtiger ist hier, das weltweite Jesuszeugnis beginnt sich ansatzweise zu erfüllen. Juden aus allen Ecken der Welt hören von den Großtaten Gottes. Darum geht's dem Verfasser. Das pfingstliche Fremdsprachen- und Hörwunder hat eine missionarische Zielsetzung. Was bleibt? Bleiben wir nicht in Jerusalem? Was bewegt dich? Wofür brennst du? Wovon redest du? Diese Fragen stellt der Text uns. Der Gotteswind will dich in Bewegung bringen. Erfrischen, beleben. Das Gottesfeuer will dein Herz in Brand setzen. Erstick es nicht. Der Geist begabt dich. Nimm es wahr. Entdecke es. Probier es aus. Engagiere dich. Weltweit sind die charismatisch-pfingstlerischen Christen die wohl stärkste und missionarischste Gruppe. Das kann diese Bewegung der weltweiten Christenheit geben, den Impuls zur Erneuerung und Neubelebung. Menschen sollen erleben, dass Gott lebt, und zum Geist gehören die Charismen. Ich selbst und viele Christen, die ich kenne, haben erneuernde Erfahrungen bei charismatischen Mitchristen und Gruppen gemacht, manchmal leider auch abstoßende und verwirrende. Aber selbst einzelne gute Erlebnisse reichen nicht. Wir brauchen ein gesundes und ausgewogenes Glaubensleben. Und da musst du deinen Weg finden zwischen Geistvergessenheit und Geistversessenheit. Für mich geht es darum, das Charismatische zu integrieren. Spiritualität umschließt noch viel mehr. Auch das Liturgische, das Kontemplative, das Soziale und Politische, das Karitative und Diakonische, das Mystische, das Geschöpfliche. Immer das Echte und Authentische, nicht Aufgesetztes oder Gemachtes. Vor allem darf man den Geist nicht mit Gefühl gleichsetzen. Der Geist liebt die Weisheit, die Kunst. Der Geist ist geistreich und steht auf Bildung und auf Kreativität und auch auf Vielfalt. Der Geist ist bunt. Zu einem geistlich gesunden Leben gehört daher auch Bildungsfreundlichkeit und Toleranz. Geisterfüllte Christen können nicht denkfaul sein. Und schließlich, der Geist weht nicht, wo wir wollen. Auch nicht, wenn man geisterfüllt oder geistgetauft ist, oder bibeltreu, oder evangelikal, oder progressiv, oder konservativ, oder liberal. Was legt uns unser Verfasser ans Herz? Der Geist weht gerne, wenn wir alle zusammen sind. Gottesdienst feiern. Kirchliche Feste feiern, nicht nur für uns, sondern offen für andere, im Angesicht der Welt. Wir sollen den Geist nicht konsumieren, sondern das Wirken des Geistes bringt anderen Gottes Nähe und uns Sprachfähigkeit. In diesem Sinne, bring uns mit deinem Wind in Bewegung und setze unsere Herzen für dich und unsere Mitmenschen in Brand. Shalom.